Ja, ich hoffe, dass wir die Herrlichkeit Gottes erkennen können in den Worten, die uns geschrieben sind heute. Wer bin ich eigentlich? In der Nachfolge Christi, in Christus, durch Christus, mit Christus. Als Jünger Jesu im Glaubenskampf, wer bin ich eigentlich? Das ist die Identitätsfrage, die treibt unheimlich viele Menschen um, unabhängig vom Glauben. Insbesondere junge Menschen, vor allem dann, wenn ein junger Mensch plötzlich erfährt, die Eltern, die ich hatte, sind ja gar nicht meine leiblichen. Wer bin ich eigentlich? Schön, dass die Bibel uns eine klare Antwort gibt, wer wir sind, wenn wir Jesus gehören. Dazu gehen wir in die Fortsetzung unserer Predigtreihe, Titus Kapitel 3, die ersten 7 Verse sind es. Die lese ich jetzt mal, die ersten 7 Verse. Titus Kapitel 3. Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind zu jedem guten Werk bereit. Dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfaltigen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes oder im Heiligen Geist, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Soweit der Text. Also, es gibt heute langweilige drei Punkte. Nee, anders ausgedrückt. Es ist langweilig, dass es drei Punkte gibt, aber ich hoffe, die sind nicht langweilig. Erstens, wer wir sind. Zweitens, wer wir waren. Drittens, wie dieser Wechsel zustande kommt. Das steht hier, wenn auch nicht explizit, so doch implizit. Fangen wir mal an mit dem ersten Vers. Und da kriegen wir gleich, wenn die Susanne das weiter. Ja, danke schön. Da kriegen wir gleich eine Liste von Eigenschaften unserer neuen Identität. Da geht es um Charakter, da geht es um Wesen, da geht es um unsere Natur. Eigentlich geht es um Christi Natur. Denn unsere neue Identität ist ja das Wesen des Christus. Ja, das ist das Wesen des Christus. Und Paulus startet mit einer Erinnerung. Ich erinnere sie, sagt er dem Titus, weil der Titus ja der Gemeindeleiter sozusagen der kretischen Christen war, also der Christen auf Kreta. Erinnere sie. Er sagt nicht, bedränge sie. Pushe sie. Ermahne sie inständig, flehe sie an. Dringe ihnen in sie. Das könnte er alles sagen, wäre alles gerechtfertigt. Aber er sagt, ich erinnere sie. Erinnere sie. Erinnere sie daran, dass sie ja eine neue Identität haben. Erinnere sie ja da mal daran, dass sie ja nicht mehr die Alten sind, sondern dass sie neu sind. Dass sie eine neue Schöpfung sind. Dass sie eine neue Kreatur sind. Erinnere sie daran, weil sie und auch wir diese Erinnerung immer wieder brauchen. Immer wieder nötig haben. Damit dieses neue Leben, was wir ja bekommen haben, da gehen wir noch drauf ein, damit das auch in unserem Leben Gestalt annehmen kann, erinnere sie doch. Diese Erinnerung verblasst schnell, das wisst ihr ja. Ja? Wenn wir erinnert werden an unsere neue Identität, an das, was wir in Christus sind und in Christus haben, das verblasst so schnell, weil die Sorgen des Alltags, die Lasten des Alltags, die Geschäfte des Alltags, ja, alles das, was durch meinen Kopf geht und gehen muss, leicht überlagert wird, überschwemmt wird, überrollt wird, da gerät diese Erinnerung ganz schnell in die hintersten Hinterköpfe. Und die hintersten Kammern unseres Herzens. Wie schnell ist vielleicht der Segen, den ein Wort Gottes gebracht hat, vergessen? Erinnere sie, sagt er deshalb. Wir brauchen diese Erinnerung immer wieder. Wie dieser Mann, von dem Jakobus redet in dem ersten Kapitel des Jakobusbriefs, da sagt er ja, da ist ein Mann, der hat sein natürliches Angesicht im Spiegel betrachtet und ist dann weggegangen und hat ganz vergessen, wie er aussah. Ja, was gehört zu dieser neuen Identität? Paulus spricht hier jetzt nicht über alle Lebensbereiche, ja? Die neue Identität, die wir haben, die durchdringt alle Lebensbereiche. Von A bis Z. Paulus greift hier etwas auf in diesem Zusammenhang, nämlich unsere Beziehung zur Obrigkeit. Unsere Beziehung zu den Regierenden. Das ist ja auch ein kleiner Aspekt unseres Lebens. Und in dem soll sich auch unsere neue Natur, unsere neue Identität widerspiegeln. Er sagt, seid gehorsam den Regierenden gegenüber, ordnet euch unter. Wow. Ich glaube, manche von euch wissen, was das für ein komplexes Thema ist. Was da alles mitschwingt im Kopfe, wenn wir das hören. Wir müssen uns hier ganz sicher daran erinnern, vor welchem politischen Hintergrund Paulus das sagt, als er diesen Brief schrieb. Wer regierte in Rom? Kaiser Nero. Das war der Tyrann in Gestalt. Das war der Autokrat, der kann sich mit jedem unserer heutigen Autokraten messen. Die sind kleine Kinder gegen ihn. Der hat die erste große Christenverfolgung angezettelt und die Christen beschuldigt, Rom in Brand gesteckt zu haben und so weiter. Und vieles könnte man sagen. Paulus sagt hier, seid untertan der Regierung, den Regierenden, ordnet euch unter. Vor diesem Hintergrund, der Nero war Kaiser. Das zeigt uns, dass es Paulus ja gar nicht um die komplexe Diskussion dieses Themas geht. Hier nicht. Wir können dieses Thema gerne komplex diskutieren. Dafür ist das ist okay. Aber hier tut Paulus das nicht. Er erinnert uns an ein geistliches Prinzip, nämlich ordnet euch der Regierung unter, seid gehorsam, weil das nämlich eurer neuen Identität entspricht. Dem Staat gegenüber gehorsam sein ist nämlich nichts Äußeres. Also nicht nur. In dem Sinne wie, ach, das muss ich jetzt machen, weil sonst kriege ich ein Bußgeld. Das muss ich jetzt tun, sonst gehe ich vielleicht ins Gefängnis. Nein, es ist eine innere Herzensverfassung. Es ist im Wesen des Christus. Es gehört zum Wesen unserer neuen Identität. Das ist etwas im Herzen. Ich bin den Regierenden untertan. Das ist krass. Wie gut, dass wir auch noch eine Stellschraube haben. Denn Apostelgeschichte 5 sagt uns ja, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das heißt, wir müssen nicht gehorchen, wenn die Regierenden uns etwas befehlen, was gegen den Willen Gottes ist. Wir müssen nicht gehorchen, wenn die Regierungen uns befehlen, etwas zu unterlassen, was aber Gottes Wille ist. Ja, ich würde sogar sagen, wir dürfen nicht gehorchen. Aber wir müssen dann auch die Konsequenzen tragen mit Geduld und Demut, die sich daraus ergeben. Denn das Wesen des Christus ist nicht Rebellion und schon gar nicht gewaltsame Rebellion. Das ist nicht im Wesen des Christus. Jetzt habe ich das Thema schon angeschnitten, aber ich mache hier einen Strich drunter. Es geht um das Prinzip. Es geht um die grundsätzliche Haltung, die wir haben. Das gehört zu unserer neuen Identität. Ihr merkt schon, ich bin erst beim ersten Punkt, keine Angst. Ich gehe die nicht alle durch. Ich werfe ein paar Schlaglichter. Da steht als nächstes, ja, Bereitschaft zu guten Werken. Man kann sich auch in der Gesellschaft engagieren, Klammer zu. Ja, man kann und darf sich als Christ in der Gesellschaft gerne engagieren. Kein Lästern, kein Lästern. Kein Lästern den Regierenden gegenüber. Kein Lästern der Obrigkeit gegenüber. Es ist der Zusammenhang, in dem Paulus hier spricht. Kein Lästern. Ja, natürlich müssen wir Politik beurteilen. Natürlich müssen wir uns Gedanken darüber machen, weil wir ja zur Wahl gehen dürfen, Gott sei Dank. Aber wie sprechen wir denn über die Regierenden? Wie reden wir denn über sie? Verletzen wir ihre Menschenwürde? Verunglimpfen wir sie, verleumden wir sie, sagen wir Falsches über sie? In der Natur des Christus ist kein Lästern. Null. Kein Gramm. In unserer neuen Identität ist das auch nicht. Ist das auch nicht. Keine Streitsucht. Was ist denn Streitsucht? Streitsucht hat jemand, der Streit sucht. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Die Bibel sagt, wir sollen überhaupt gar nicht streiten. Klammer auf, es gibt so viele Bücher und Vorträge, wo es heißt, wie man richtig streitet. Da gehe ich innerlich hoch. Menschen, die Christus gehören, streiten nicht. Was ist denn Streit? Streit ist verbaler Schusswechsel. Bei Streit geht es darum, dass ich meine Position verteidige gegen eine andere und den anderen mit Argumenten niederringe und niedermache, damit ich nachher als der Rechthabende dastehe. Das ist Streit, verbaler Schusswechsel. Das ist nicht im Wesen Christi. Das gehört nicht zu unserer neuen Identität. Vielmehr Sanftmut und Güte. Vielmehr Sanftmut und Güte. Sollen wir uns denn gar nicht auseinandersetzen über verschiedene Meinungen, Ansichten, Positionen? Sollen wir denn gar nicht darüber reden können? Ja, natürlich sollen wir darüber reden können. Ja, natürlich müssen wir auch darüber reden. Das gilt auch für theologische Verständnisse und Ansichten und Überzeugungen. Ja, natürlich dürfen wir uns darüber ins Benehmen setzen, sage ich das mal, und einander helfen. Aber in welcher Form denn? In welcher Form denn? Habt ihr das schon mal bemerkt, wenn ihr in der Diskussion seid? Da sagt der andere was und schon fangt ihr an, im Kopf euch ein Gegenargument zurechtzulegen und hört gar nicht mehr weiter zu. Kennt ihr das? Da wird getriggert und plötzlich, und man ist schon bei sich selbst, man hört gar nicht mehr zu. Der Gegenüber verdient Respekt in seiner Ansicht, sag ich jetzt mal, Respekt in seiner Position, Achtung, dass man ihm zuhört, dass man auf ihn eingeht in einer freundlichen, guten, liebevollen, demütigen Weise. In der demütigen Weise, der Art, dass ich nicht von mir glaube, ich habe die Wahrheit gefressen, wie man so schön sagt. Dass ich berücksichtige, ich kann mich irren. Vielleicht irre ich mich nicht, vielleicht habe ich auch recht, vielleicht stimmt das auch alles, was ich denke. Aber es ist immer Demut angesagt, weil ich ein Mensch bin, der sich irren kann und ich mich selbst auch hinterfragen muss. Das wäre doch ein tolles Zeugnis, das wäre ein wunderbares Zeugnis für Christus, für die neue Identität, wenn wir über streitbare Themen in Liebe, sanftmütig, gütig, dem anderen zuhörend, den anderen respektierend, miteinander umgehen könnten. Was wäre das für eine Diskussionskultur, liebe Freunde? Das wäre ein Licht. Es tut mir leid, dass ich sagen muss, ich vermisse solche Diskussionskultur sehr weitgehend, auch im Bundestag, Entschuldigung, dass ich das so sage. Ja, kein Streit. Sanftmut und Güte. Ich mache hier mal einen Strich, da könnte man noch viel weiteres zu sagen, aber das ist ja nur ein Fragment, das ist ja nur ein Ausschnitt, den Paulus hier sagt, aus unserer neuen Identität. Das gehört zum Wesen Christi und deshalb sind diese Dinge in unseren Herzen. Sie prägen als Merkmale, als Charaktermerkmale unsere neue Identität. So. Jetzt, bitte die nächste, kommt Paulus zu unserer alten Identität. Er kommt darauf zu sprechen. Vers 3. Denn wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfaltigen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Und der könnte diese Liste weiter fortführen, wie ihr alle wisst. Das kann man auch auf die Obrigkeit beziehen. Ich mache es jetzt mal allgemein. Unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre. Darüber habe ich eben schon gesprochen, wie schnell wir in die Irre gehen, wie schnell wir uns irren können, weil wir eben nicht die Ins und Outs aller Dinge genau kennen und allem genau nachgehen gegangen sind und allem genau nachgehen können. Wir irren uns. Können uns irren. Wir können auch Recht haben. Lasst mich mal eingehen auf den dritten Punkt, Sklaven von Lüsten und Vergnügungen. Es gehört zu unserer alten Natur, Sklaven von Lüsten und Vergnügungen zu sein. Ich mache mal eine Klammer auf. Der Text sagt hier nicht, wie vielleicht manche Menschen, die etwas gesetzlicher denken. Der Text sagt nicht, du sollst und darfst dich nicht vergnügen, sagt der Text nicht. Du darfst die irdischen, die irdischen Freuden, die Gott uns gegeben hat, genießen. Du darfst die irdischen Freuden, die Gott uns gegeben hat, genießen. Ich sage Betonung irdisch. Irdisch ist nicht weltlich. Weltlich wäre Sünde. Die Bibel sagt uns ganz klar, was Sünde ist. Ich kann also nicht morgen ins Bordell gehen und mich mit einer Prostituierten vergnügen und Gott dafür danken, dass ich Spaß hatte. Das geht nicht, weil die Bibel sagt, das ist Sünde. Aber vieles, das nur irdisch ist, dürfen wir mit Dankbarkeit vor Gott genießen, weil wir ihn ehren. Jetzt müssen wir genau hingucken, was steht denn hier? In meiner Übersetzung, Schlachter, da steht Diener von Lüsten und Vergnügungen. Zu unserer neuen Natur gehört es nicht, Diener von Lüsten und Vergnügungen zu sein. Was sind Diener? Diener sind die, die einen Herrn haben. Diener von Lüsten und Vergnügungen sind diejenigen, die von ihren Vergnügungen beherrscht werden. Die ihre Vergnügungen und Lüste nicht in der Kontrolle haben. Wo die Vergnügung Kontrolle über dich, über uns ausüben, Herrschaft ausüben, sie uns im Griff haben, wo sie zu einem Lebenssinn und Lebensziel werden, wo sie zu einer Erfüllung werden. Versteht ihr? Als ich noch kein Christ war, da ging ich mit einem Studienkollegen in ein Café in Bonn und der war sehr evangelistisch drauf und auch sehr direkt. Da aßen wir dann unseren Kuchen und tranken unseren Kaffee und dann sagte der Werner, sag mal, was ist eigentlich dein Sinn im Leben? So völlig aus dem Zusammenhang, ja. Ich war gerade dabei, mich über die Schokolade zu freuen oder was weiß ich, über den Kuchen. Und was ist eigentlich der Sinn in deinem Leben? Ich dachte, oh, das ist ja schön. Und dann habe ich gesagt, provozierenderweise, mit Absicht, Kuchen essen und Kaffee trinken. Das hat einen tiefen Hintergrund. Kuchen essen und Kaffee trinken, weil unser Leben hier auf Erden sinnlos ist. weil es schön ist. Nutzt es doch aus, genieß doch, was du hast. Das ist doch alles, was du hast. Es gibt nichts anderes. Nachher bist du Asche und Staub und ist alles Schluss. Also genieß es doch. Kaffee trinken und Kuchen essen. Wisst ihr, Kaffee trinken und Kuchen essen, Pax pro toto, ja, steht für genau das hier. Sklave von Lüsten und Vergnügungen. Das war mein Lebenssinn. Das war mein Lebensstil. Das war mein Inhalt. Ja? Das war der Inhalt. Was soll es sonst für einen Inhalt geben? Okay. Niemand ist Herr über mich. In meiner neuen Identität ist niemand Herr. Nichts und niemand. Kein Mensch, keine Sache, keine Vergnügung, keine Lust. Nur Christus ist Herr. Nur Christus ist Herr. Und das, er und seine Identität, die soll mich bestimmen. Ja, Bosheit gehe ich noch drauf ein. Bosheit. Neid und Hass, ja, das ist alles mit Bosheit verbunden. Noch eine andere Anekdote. Ich war auf einer Dienstreise nach Berlin und zu einem Team-Meeting für ein paar Tage. Und dann waren wir auf dem Rückweg von Berlin nach Bonn und zu diesem Team gehört auch mein atheistischer Freund. Ja. Und wir saßen dann im Zug und wir kamen ins Gespräch über das Böse im Menschen. Und dann sagt er zu mir, sag mal, wie fandst du denn unser Team-Meeting? Waren die Leute nicht alle freundlich? Waren sie nicht alle nett? Waren sie nicht alle rücksichtsvoll? Hatten wir nicht eine schöne Atmosphäre? Waren sie nicht alle aufeinander eingehend? Haben sie auf den anderen geachtet, auf seine Bedürfnisse? War das nicht gut? War das nicht gut? Ich sage ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Und dann hat er selbst gesagt, ja, ich weiß ja, dass wir alle Egoisten sind. Ja, klar. Und dann habe ich hinzugefügt, ja, und kennst du die inneren Motive und Beweggründe? Kennst du die? Kannst du dem Menschen ins Herz hineinschauen? Weißt du, was da drin ist, was ihn bewegt, was ihn treibt? Nö. Jesus thematisiert das Böse im Menschen sehr eindeutig. In Lukas 11 zum Beispiel oder in Matthäus 7, da sagt er, und den Satz kennt ihr, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater und so weiter. Wenn ihr, die ihr böse seid, was sagt der Christus? Ihr seid böse. Das seid ihr in eurer alten Identität. Euer menschliches Wesen, eure sündhafte Natur. Die ist böse. Und selbst ihr könnt euren Kindern gute Gaben geben. Selbst ihr könnt Gutes tun. Aber ihr seid böse. Wie müssen wir das verstehen? Wie müssen wir das verstehen? Wie ein Papier im Feuer. Wenn wir in Gottes Heiligkeit treten, wenn wir in Gottes Herrlichkeit treten, wenn wir in die Schattenlosigkeit und Fleckenlosigkeit unseres Gottes treten, dann werfen wir einen gewaltigen Schatten. Es ist auch so ein physikalisches Gesetz, aber nicht, also ich kann es nicht so genau wiedergeben, wenn ein stärkeres Licht auf ein schwächeres trifft, dann wirft das Schwächere einen Schatten. Ist physikalisch nicht ganz korrekt, aber nur als Illustration. Bosheit, Neid und Hass gehört zu unserer alten Identität. So, und jetzt kommt aber das Wesentliche. Jetzt kommt aber das Wesentliche dieses dritten Verses. Und das steht ganz am Anfang. Denn auch wir waren einst. Wir waren einst. Mit anderen Worten, das ist nicht mehr so. Das ist passé. Das ist Vergangenheit. Wie bitte? Wie bitte? Meine Ebo hat es letzte Woche sehr deutlich gemacht. Wir sündigen jeden Tag, oder? Jede Stunde vielleicht sogar jede Minute. Also immer wieder zumindest. Das wissen wir doch, oder? Das weiß doch jeder. Hoffentlich. Hoffentlich. Aber was meint denn Paulus hier, wenn er sagt, ihr wart einst? Das ist nicht mehr, das ist passé, das ist Vergangenheit. Er meint unsere neue Identität. Er meint, eure alte Identität ist vergangen. Warum ist sie vergangen? Was meint er damit? Warum ist sie vergangen? Weil wir uns nicht mehr mit ihr identifizieren. Deshalb ist es nicht mehr unsere Identität. Wir identifizieren uns nicht mehr mit der alten Identität. Die ist für uns gestorben. Und warum ist sie für uns gestorben? Weil Christus sie ans Kreuz, weil Christus mit ihr ans Kreuz genagelt wurde. Weil wir unserer alten Identität gestorben sind. Wir haben eine neue. Liebe Freunde, wenn hier jemand ist, der sagt, ich identifiziere mich mit meiner alten Identität. Bitte denkt nochmal nach. Das kann ich nicht, wenn ich wiedergeboren bin. Das kann ich nicht, wenn ich wiedergeboren bin. Ich identifiziere mich mit meiner neuen Identität. Denn das ist die Identität des Christus. Das ist Christus in mir, in euch. Das ist der Heilige Geist in mir und euch. Das ist die neue Kreatur. Das ist die neue Schöpfung. Damit identifiziere ich mich, weil ich das will. Ich will meine neue Identität. Ich will sie ja, auch wenn ich immer wieder scheitere oder auch immer, wenn ich immer wieder sündige, auch wenn ich immer wieder unten liege, auch wenn ich immer wieder am Boden liege. Ich will doch meine neue Identität, oder nicht? Und deshalb sagt Paulus, einst wart ihr, das ist passé, ihr habt eine neue Identität. Identifiziert euch damit. Das ist für mich der Hauptgedanke hier, was immer es auch sei. So, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Ups. Wie kommt es zu diesem Identitätswechsel? Und das wird uns jetzt erklärt. In vier Punkten habe ich das mal zusammengefasst. Erstens, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Das ist die Voraussetzung, damit wir überhaupt in die Gelegenheit kommen, eine neue Identität zu bekommen. Die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Klammer auf. Viele Menschen meinen, ja, der Gott des Alten Testaments, der ist ja zornig, ein richtender Gott, ein strafender Gott, ein schrecklicher Gott. Und im Neuen Testament, ja, das ist ja ein Gott der Liebe und der Gnade und der Güte. Und wir wissen alle, dass das ja Blödsinn ist. Entschuldigung. Gott ist immer derselbe. Gestern, heute, morgen, immer derselbe. Und deshalb steht für mich hier auch so schön formuliert, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes erschien. Diese Facette, diese große, starke Facette unseres Gottes, die alle erleben dürfen. Alle erleben dürfen, die zu ihm kommen, wie? In demütigem Herzen. Mit zerschlagenem Geist und zerschlagenem Gemüt, oder wie es da heißt. Vertrauensvoll sich an ihn wenden und sagen, ich erkläre meinen Bankrott vor dir. Ich erkläre meinen kompletten Bankrott vor dir. Mein Versagen, meine Schuld und all das, Herr, gebe ich dir. Liebe Freunde, die erfahren aber sowas von Menschenliebe, Menschenliebe und Freundlichkeit Gottes. Die erfahren eine Riesenportion Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Das ist Voraussetzung für die neue Identität Menschenliebe und Freundlichkeit Gottes. Eine weitere Voraussetzung, die sich aus der Menschenliebe und Freundlichkeit Gottes ergibt, ist die Barmherzigkeit Gottes. Steht hier. Aufgrund seiner Barmherzigkeit. Es ist Gnade. Die neue Identität ist Gnade. Was heißt das? Die neue Identität ist Gnade. Es heißt, dass wir die neue Identität nicht verdienen können. Wir erhalten sie nicht aufgrund irgendeiner Leistung, aufgrund irgendeines Verdienstes. Wir erhalten sie nicht, weil wir so nett und so freundlich sind. Wir erhalten sie nicht deswegen. Wir erhalten sie aus Gnade. Es ist etwas, was wir empfangen. Die neue Identität, die empfangen wir. Die bekommen wir. Das ist ein Geschenk. Wie wir sie bekommen, das steht in den Punkten 3 und 4. Ja, es ist ein Geschenk. Die wird uns verliehen, die wird uns gegeben. Aus Barmherzigkeit. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Und dann wird jetzt beschrieben, wie das passiert, wie diese neue Identität zu uns kommt, nämlich durch das Bad der Wiedergeburt. Und Erneuerung durch den Heiligen Geist, durch das Bad der Wiedergeburt. Wir brauchen dieses Bad der Wiedergeburt, sonst sind wir nicht gerettet. Das steht hier. Errettet durch das Bad der Wiedergeburt. Ja? Wenn wir das Bad der Wiedergeburt nicht haben, können wir nicht errettet sein. Errettet durch das Bad der Wiedergeburt. Ich möchte mal auf den Begriff Bad eingehen. Hier. Ganz wichtig. Auf den Begriff Bad. Braucht nicht mehr lange. Was ist das? Was passiert da bei dem Bad der Wiedergeburt? Stell dir vor, du legst dich in die Badewanne. Was passiert da? Der ganze Dreck, der ganze Schmutz, die ganze Schuld, die ganze Sünde, dein ganzes Versagen, all deine Erbärmlichkeit wird bei diesem Bad der Wiedergeburt durch den Abfluss hinabgeschwemmt. Und jetzt ist wichtig, und zwar der ganze Schmutz der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. All der Dreck, der ganze Schmutz, die ganze Sünde, das ganze Versagen wird mit einem Bad zum Abfluss hinausgejagt. Du brauchst dieses Bad nur einmal. Es ist ein Bad für alle Zeit. So, dieses Bad muss man unterscheiden von der Reinigung, die wir immer wieder brauchen. Es ist zu unterscheiden von der Reinigung, die wir immer wieder brauchen. So wie es in 1. Johannes 1,9 steht. Wenn ihr aber eure Sünden bekennt, dann ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Untugend. Ja, das ist die Reinigung, die da gemeint ist. Jesus macht das so schön deutlich. Jesus macht es deutlich, Johannes 13 macht es wunderbar deutlich, bei der Fußwaschung. Bei der Fußwaschung, ja. Da sagt er, muss ich zitieren, da sagt er, wer gebadet ist, ja, hört ihr, wer gebadet ist, der hat es nicht nötig, gewaschen zu werden. Wer gebadet ist, der hat es nicht nötig, gewaschen zu werden. Er ist ganz rein. Ausgenommen die Füße. Ausgenommen die Füße. Das sind die Füße, mit denen du durch den Dreck dieser Welt marschierst. Durch den Dreck dieses Alltags, durch den Dreck deines Lebens, durch den ganzen Dreck, der dich umgibt. Das sind die Füße, die dreckig werden. Immer wieder. Durch deine Sünden. Da brauchst du immer wieder die Fußwaschung. Immer wieder die Fußwaschung. Immer wieder um Vergebung bitten. Immer wieder reinigen lassen. Aber Jesus macht das ganz klar. Das ist kein Bad. Das ist eine Reinigung. Ihr seid ja schon gewaschen. Das Bad der Wiedergeburt ist ein Bad für alle Zeiten. Und die Reinigung ist ein Bad für diese Zeit. Solange wir in dieser Zwischenzeit leben, das bitte unterscheiden. Wir erhalten eine neue Identität durch das Bad der Wiedergeburt und es ist klar, dass diese Reinigung erfolgen muss, bevor wir durch den Heiligen Geist erneuert werden. Ja? Du wirst ja auch zu Hause in einem dreckigen Topf nicht die Kartoffeln kochen, in einem dreckigen Topf von gestern, oder? Ich meine, normalerweise nicht. Sondern du würdest den Topf erstmal sauber machen und dann kannst du was Neues reingeben. Ja? Wir brauchen erstmal die Reinigung oder das Bad der Wiedergeburt und dann kann der Heilige Geist, der uns die neue Identität verschafft, einkehren. Die Fußwaschung geschieht immer wieder in der Zeit. Das Bad der Wiedergeburt ist ein für alle Male, für alle Zeiten. Amen.